Herzlich willkommen zu Läuft, dem Programmschau-Podcast von Epidemedien und Grimme-Institut. Wir befinden uns mittendrin im Superwahljahr. In knapp 3 Wochen ist Europawahl. Im September wird in Brandenburg, Sachsen und Thüringen ein neuer Landtag gewählt. Und die Berichterstattung der Fernsehsender zu diesen Wahlen ist natürlich bereits in vollem Gange. Ich frage heute den Politjournalisten, Taz-Kolumnisten, Fernsehproduzenten und YouTuber Friedrich Küppersbusch, was sie taugt und was er anders machen würde. Und in der Medienkritik empfehle ich die Doku Der Staranwalt, Christian Scherz und die Medien von Nora Binder. Mein Name ist Alexander Matzkeit. Schön, dass Sie zuhören. Hallo Herr Küppersbusch.
Ja, und Tag Herr Matzkeit, hallo.
Wie macht man denn so richtig schlechte Wahlberichterstattung?
Oh, da ist kein Mangel dran, oder? Wir sind ja als Journalistinnen und Journalisten aufgefordert, Stellvertreter der Bürgerinnen und Bürger zu sein. Und oft ist natürlich sehr versuchungsvoll, verführerisch, Teil einer journalistischen medialen Blase zu sein und die Bürger daran teilhaben zu lassen, dass wir uns da so untereinander zusammenkaspern. Und all das, was auf diesem Wege entsteht, ausgedacht wird, produziert wird, ist schlecht. Und all das, was respektiert, für wen wir das eigentlich machen, wer uns am Ende des Tages auch bezahlt, ist, hat die Chance zum Besseren.
Also das heißt, man muss auf deren Interessen eingehen. Was wollen die in der Regel?
Die wollen viel mehr, als dass unsere übliche Wahlberichterstattungspraxis wiedergibt, etwas über die Kredibilität, die Glaubwürdigkeit der Personen, die wir wählen sollen, die von uns gewählt werden wollen, erfahren. Die wollen natürlich weniger Stanzen hören und die wollen nicht unbedingt mit den ewig gleichen Themen behelligt werden. Also ich glaube, dass die Lebensrealität der Menschen unvollständig abgebildet wird in dem, was wir mit Politikerinnen und Politikern zu besprechen. Alter, schon deswegen, weil die Politik weiß, was sie sowieso nicht ändern kann oder schon entschieden hat, was sie sowieso nicht ändern kann. Und dass da nicht so sehr thematisiert wird wie Dinge, die sich zur Emotionalisierung anbieten oder wo die Politik von sich behauptet, sie könnte irgendetwas daran ändern.
Das heißt, man müsste PolitikerInnen zu mehr Ehrlichkeit zwingen durch die Wahlberichterstattung?
Naja, also was wir ja machen, ist ja ein horizontaler Journalismus, der sagt, was ist deine Meinung, was ist die Meinung der anderen, jetzt stellen wir die Argumente gegeneinander und dann war es eine feine Sache. Und was ich glaube, Menschen mehr begeistern kann, ist, wenn man vertikal arbeitet und sagt, was hast du gestern gesagt, was hast du vor 10 Jahren gesagt, woher kommt das eigentlich, was du da jetzt heute erzählst und behauptest. In der Regel sind es ja Formate, in denen 3, 4, 5, 6 Leute rumsitzen und die hauen sich dann ihre rhetorischen Standardtänze um die Ohren und da kommen sie dann schon schlecht dazwischen. Also teils liegt es auch in der Konstruktion der Formate.
Haben Sie das schon irgendwo mal gut gemacht gesehen?
Ja, immer wieder, aber das, also die ganz herausragenden Persönlichkeiten als Journalistinnen und Journalisten, die das können, da scheint wirklich nur in jedem Jahrzehnt eine oder einer dabei zu sein. Günter Gauss, Roger Willemsen, Sandra Maischberger und für die Gegenwart wird es schon, würde ich vielleicht noch Thilo Jung sehen, aber dann wird es dunkel.
Sagen Sie mal ein Beispiel, wie die das machen. Was ist der Unterschied dann und wo haben Sie das gesehen zuletzt?
Also bei Günter Gauss, an den sich die wenigsten erinnern werden, das sind die 50er, 60er Jahre, der so-called berühmteste Hinterkopf Deutschlands. Damals wurde der Moderator maximal von hinten fotografiert. War das, das war ein Gespräch auf Augenhöhe, weil der ja selber auch eine relative bis absolute Person der Zeitgeschichte war. Das war ein Austausch unter hochgebildeten Menschen, sprich gute Vorbereitung. Bei Roger war es Tabulosigkeit, Unverstelltheit, Neugierde der ganzen Person gegenüber. Bei Maischberger war es gute Vorbereitung und Äquidistanz. Bei Thilo ist es gute Vorbereitung und Geduld.
Vielleicht sollte man noch dazu sagen, dass Sie Maischberger ja zumindest zeitweise auch selbst produziert haben, richtig?
Das ist richtig, ja.
Haben Sie da auch was mitgegeben, wo Sie gesagt haben, das gebe ich dieser Sendung mit, damit sie diese Qualitätskriterien erfüllt?
Naja, eigentlich nur die Sendung selber. Also es war immer ein alter Menschheitstraum, sowas wie Larry King bei CNN auch in Deutschland hinzubekommen. Und das war auf der kaufmännisch-geschäftsführerischen Seite viel, viel Arbeit, irgendjemanden zu ermutigen, zu sagen, komm, wir riskieren das mal. Weil an so einem Format, da sitzt jetzt halt so eine Frau mit irgendwelchen Gästen, 40 Minuten, kein Fernsehballett, kein Einspieler, keine Comedy. Das will doch keiner sehen. Also das war der schwierigere Teil. Und dann müssten sie alle anderen fragen, Frau Maischberger stellen. Natürlich hab ich und haben wir im Team das damals so gemacht, sie genau da zu unterstützen, wo sie Unterstützung verlangt hat. Und natürlich kam auch sie aus einer Schule, wo man so die Themen des Tages abgefragt hat. Und unser Ding für eine 40-Minuten-Strecke, die ja auch für sie neu war, war, meine ich, besonders zu sagen, wo ist denn der rote Faden da drin? Und das ist dann in aller Regel die Person.
Sie haben gesagt, es geht darum, die Politiker sozusagen an ihren eigenen Aussagen zu messen. Das heißt, redet man dabei dann über Themen oder redet man nur noch über Rhetorik? Nee. Auf einer Metaebene eigentlich?
Also man versucht eigentlich, die Zivil zu stellen und die Person sichtbar zu machen. Also die in Wirklichkeit einzige Frage, die es in allen Sendungen gibt, ist, what makes him tick, what makes her tick? Mhm. Das kann dann zum Beispiel zum Ergebnis haben, dass bestimmte Themen, über die dieser Politiker immer redet, unfassbar weit von ihm weg sind und dass er selber ganz andere Antriebe hat. Also es geht letztlich um Kredibilität, um Glaubwürdigkeit und um Transparenz. Kann ich mich auf den verlassen, schmeiße ich meine Stimme weg. Insofern finde ich, dass diese Art von Gesprächsführung gerade auch im Wahlkampf ihre Berechtigung hätte.
Das heißt, es geht im Endeffekt eigentlich gar nicht darum, rauszufinden, was die Parteien, die Politiker ja vertreten, thematisch vorhaben?
Es ist schon sehr gut, ein Parteiprogramm gelesen zu haben und das vielleicht dann mit dem zu konfrontieren, was ein Politiker sonst noch so sagt oder was seine Abweichung von den programmatischen Verheißungen ausgeübte politische Praxis ist. Das ist der Bereich Vorbereitung. Und wenn sich dann da Klüfte auftun oder Widersprüche, wie geht er damit um? Das zielt dann auf die Person. Aber da ist immer der Chef im Ring, ist die Journalistin, ist der Journalist. Also nehmen wir mal das Beispiel dieses sogenannten Duells zwischen Mario Vogt und Björn Höcke neulich bei WeltTV, wo die Moderatoren zur Begrüßung sagten, wir reden jetzt heute über Europa, über Migration und über Erinnerungspolitik. Das ist, der hätte auch sagen können, drei Freispiele für Höcke, indem ich ihm den roten Teppich ausrolle und drei Themen über eine Sendung schreibe, von denen ich weiß, das sind seine Lieblingsthemen. Und dann war es Herrn Vogt aufgegeben zu sagen, wir sind aber noch ausländerfeindlicher als die AfD und wir können das auch besser. Und ich glaube, wenn man jetzt mal über Höcke redet oder über das Besondere, die Domäne der AfD Ostdeutschland, das sind 5 Bundesländer, in denen es maximal 5% Migranten gibt. Also da kann ich mir sehr vorstellen, dass in Thüringen Wirtschaftsfragen, Wohnungsfragen, Arbeitsplatzfragen, Infrastrukturfragen in der Lebensrealität der Bürger viel wichtiger sind. Aber wir Medien verbünden uns eben gerne auch mit Politikern, die ordentlich Krach machen, die für Quote, für Klicks, für Reichweite sorgen und nehmen lieber die Themen, die emotionalisieren. Obwohl die im Alltag der Menschen vielleicht sehr selten vorkommen.
Und warum macht das keiner, diese anderen Fragen zu stellen und die Leute an ihrer Glaubwürdigkeit zu messen, wie Sie es gesagt haben?
Ja, also es gibt ja ein paar Beispiele, Thilo habe ich erwähnt. Mhm. Und ansonsten aus dem benannten Grund, dass der Ehrgeiz der Politiker, Politikerinnen, Reizthemen zu finden, die die Leute aufregen, die emotionalisieren, eine ganz unselige, miese, ungesunde Beziehung eingeht mit Journalistinnen, Journalisten, die auch Klicks und Reichweite wollen. So, wenn ich sage, wir werden jetzt mal über den Wohnungsmangel in Deutschland reden und da wird es so schnell nicht den einen Schuldigen geben, den Ausländer, den bösen Konzernchef, den idiotischen Vermieter, was auch immer, sondern das ist ein sehr großes Problem mit sehr diffizilen Ursachen, dann heißt es am nächsten Tag ja scheiß Quote, keine Reichweite. So, das ist halt die eigentliche Mutprobe, sich zu versuchen, ein Bündnis mit dem Publikum zu schließen, das uns beauftragt, das uns bezahlt, und zu sagen, okay, das wird jetzt mal nicht so aufregend und emotional und anschließend sind die 50 Irren bei Twitter alle total aktiv und multiplizieren unsere Reichweite, sondern ich glaube, dass ich setze jetzt mal drauf, dass das ein Thema ist, was einigermaßen objektiv in dieser Gesellschaft ein Problem ist, das bearbeitet gehört.
Kann das denn im Fernsehen überhaupt stattfinden? Also wenn Sie jetzt jemanden wie Thilo Jung als Beispiel nehmen, der macht das ja auch nicht im Fernsehen. Der macht das ja in einem relativ nischigen Kanal, wo er Zeit hat ohne Ende, um auch lange Gespräche zu führen und wo er auch wahrscheinlich sein Publikum kennt zu einem gewissen Grad und eben nicht eine breite Öffentlichkeit erreichen kann. Ist das Fernsehen selbst da sich auch im Weg als Format, als Kanal?
Also zum einen, wenn wir über Fernsehen reden, reden wir inzwischen über ein Medium für über 60-Jährige. Mhm. Von daher ist die Frage, ob das Fernsehen das kann, auch eine von gestern, weil das Fernsehen tut es gar nicht mehr. Es vermittelt keinen gesellschaftlichen Diskurs mehr. Zweitens hat das Fernsehen sich angewöhnt, Diskurse nicht wirklich stattfinden zu lassen, also ergebnisoffen zu sagen, jetzt laden wir uns mal 2, 3 oder auch nur einen interessanten Menschen ein und gucken mal, wo wir mit dem landen, sondern auch der chaotischsten Talkshow liegt an Briefing, also im weitesten Sinne ein Drehbuch zugrunde, was die Abfolge von Aspekten, letztlich auch von Argumenten und mögliche Ergebnisse in Debatten zumindest vorausschaut und von der Moderatorin und Moderator befolgt wird. Insofern ist Fernsehen in politisches Fernsehen, politische Gespräche im Fernsehen sind das Nachtanzen, das Nachstellen von Debatten, die ganz woanders stattgefunden haben. Da bieten natürlich digitale Formate ganz andere Chancen, indem man sagt, nö, wir wollen jetzt einfach dabei sein, wie du deinen Gedanken entwickelst, auch wenn es wie bei Maximilian Krah schon mal dann 6,5 Stunden dauern kann.
Aber man könnte es im Fernsehen auch anders machen, glauben Sie schon?
Ja, man kann es anders machen. Man muss dann den Todesmut der schrecklichen Quote am nächsten Morgen haben. Und man muss sich, also Thilo macht das jetzt, um nochmal das Beispiel Jung und Naiv, Thilo Jung zu nennen, über 10 Jahre und da hat er auch nicht mit 500.000 Abonnenten bei YouTube angefangen, aber die hat er jetzt.
Jetzt haben Sie die AfD eben schon erwähnt. In einer Ihrer letzten Taz-Kolumnen haben Sie geschrieben, die Gretchenfrage, ob man ein Forum bietet oder mit Argumenten enttarnt, bleibt. Was sollen Journalistinnen denn jetzt machen, Ihrer Meinung nach?
Also zum einen sind wir nicht dazu berufen, Wahlergebnisse zu korrigieren oder zu kommentieren oder aus der Rolle des Journalisten rauszugehen hin zum Aktivisten. Das ist sehr verführerisch und ich glaube, dass die jeweiligen Szenen oder von Aktivisten, ob das jetzt meine Generation ist mit Anti-Atom, Friedensbewegung, Frauenbewegung, Umweltbewegung oder jetzt viel jüngere Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht aus der Klimabewegung kommen, dann will man etwas erreichen im gesellschaftlichen Diskurs und sagt, was mache ich denn mal beruflich? Ach, werde ich doch Journalistin, irgendwas mit Medien. Da ist aber eine Brandmauer, über die wir, glaube ich, im Alltag zu wenig reden. Und das ist genau, dann zieh aber bitte die Aktivistenjacke aus. Und dann geht es um Äquidistanz. Darum, dass ich neugierig bin und dass ich auch damit lebe, gute Argumente zu hören, die mir überhaupt nicht passen. Weil mein Job ist erstmal nur darzustellen, was ist der Diskurs und es ist nicht mein Job, mit einem bestimmten Anliegen eine Partei stark zu quatschen oder eine Politikerin runter zu quatschen.
Aber Moral spielt doch trotzdem auch im journalistischen Handwerk eine Rolle, oder nicht?
Es gibt sicherlich Grenzen und der Umgang mit extremistischen Kräften ist eine, wo wir in einer schlimmen Ambivalenz landen. Also zum einen werden wir das darzustellen haben und haben wir das auch in diesen jetzt anstehenden Wahlkämpfen darzustellen, wer in den Umfragen vorne liegt oder wer in den Parlamenten schon vertreten ist oder wer in den Umfragen vorne liegt und meinetwegen Bündnis Stiftung Warentest, Wagenknecht, wer wahrscheinlich reinkommt, lade ich die nun ein oder nicht, klagt die sich dann ein, man hört ja, dass sie damit schon zugange ist und auf der anderen Seite, klar hat man immer diesen Vorwurf, du hast denen jetzt ein Forum gebildet. Das Komische ist, dass wenn ich eine Splitterpartei wie die FDP, die auch irgendwo bei 3-4% rumkaspert, wenn ich die einlade, sagt mir keiner, wieso bietest du denen ein Forum? Also da muss gleiches Recht für alle gelten.
Es gibt ja so einen Grundsatz, der findet sich auch in den Dossiers so zur Wahlberichterstattung einzelner Sender. Der MDR hat sowas veröffentlicht zum Beispiel. Das nennt sich abgestufte Chancengleichheit. Das heißt, Parteien mit gleichen Wahlchancen müssen gleich behandelt werden. Also das würden Sie so unterschreiben?
Ja, also ich glaube, es wäre nicht okay, wenn ich jetzt zum Kanzler Triell oder was es dann nächstes Jahr werden wird, auch noch die Tierschutzpartei dabei lade, weil ich privat mich total für Tiere interessiere. Also das ist eine Binse, aber natürlich ist der MDR mit den Bundesländern, für die er produziert und aus denen er bezahlt wird, in ganz besonderer Weise herausgefordert.
Sie hatten es gerade schon gesagt, dass es häufig ja auch darum geht, wer vorne liegt und so weiter und dass auch sich darauf viel kapriziert wird. Ist das denn ein Weg, den man auch vermeiden sollte, dass man überhaupt darauf schaut, wer hat welche Chancen, wie sieht's aus, Umfrageergebnisse und so weiter?
Ja, also um eine Wahl zu gewinnen, brauche ich 3 Punkte. Ich brauche einen Personalvorschlag, ich brauche einen inhaltlichen Vorschlag und ich brauche einen Machtvorschlag. Also sprich, ich brauche eine Person, die den Menschen vertrauenswürdig genug erscheint, um ihr die Stimme zu geben. Die muss mit einer programmatischen Aussage im Kopf verbunden sein. Was wird die denn anders machen oder besser machen oder verändern? Und das alles hilft nichts, wenn die nicht sagen kann, wie sie denn bitte eine Regierung bilden will. Und alle 3 Komplexe sollten in einer Sendung, die zur Wahlentscheidung beihelfen soll, eben drin vorkommen. Insofern ist der 3. mit wem willst du denn koalieren oder mit welcher Partei möchtest du denn eine Mehrheit bilden, immer entscheidender, weil wir uns von den Träumen absoluter Mehrheiten, das war ja mal in den 70er Jahren sowohl für die Union, für die SPD in der Nähe, nachhaltig und ich glaube für sehr lange Zeit verabschiedet haben. Also ich halte es dann auch für legitim, auch wenn das dann dieser vielgeschmähte Horse Race Journalism ist, also wer wird was und wer bildet eine Regierung mit wem. Wenn man nur das macht, nur diesen einen Aspekt, dann geht das sicherlich an der inhaltlichen Debatte vorbei.
Ja, ich habe manchmal auch den Eindruck, wenn es um diese Utopie, sage ich mal, der rein inhaltlichen Auseinandersetzung geht, da habe ich manchmal das Gefühl, das wird so als Gegenposition dargestellt zu dieser rein auf Persönlichkeit und wer ist das eigentlich, der uns da vertreten soll. Und Sie sagen, das geht aber nicht, weil die Menschen sind nun mal die auch, die dann die Politik machen sollen. Habe ich das richtig verstanden?
Ne, ich glaube erstmal, dass in den herkömmlichen und geübten Formaten, und zum Glück bricht das ja auf, wir reden jetzt immer noch ein bisschen unter dem Eindruck der klassischen Panel-Talkshows, sowas wie Anne Will oder wie es Maybrit Illner immer noch macht. Frau Maischberg hat das Format aufgebrochen, Klamroth versucht es aufzubrechen und außerhalb der linearen Fernsehwelt gibt es noch viel mehr Formatvarianz. Und in diesen klassischen Panel-Talkshows, in denen jetzt jahrzehntelang angeblich die politische Debatte der Gesellschaft geführt wurde, da kamen die Politikerinnen und Politiker auf jeden Fall durch, indem sie einfach nur ihr eigenes Klischee waren. Also das besetzen sie nach den klassischen Grundregeln des Kasperltheaters. Da haben sie Bock und Gretel, das sind in der Regel die Volksparteien. Dann haben sie den Zauberer, das ist dann irgendein Wissenschaftler, also ein verkappter Lobbyist von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Und dann haben sie das böse Krokodil. Das ist dann, früher war das Alice Schwarzer und inzwischen haben wir eine Partei, die ausschließlich aus bösen Krokodilen besteht, die aber Kreide gefressen haben, das ist die AfD. Und nach dieser Besetzungsregel haben dann nur Leute in diesen Sendungen gesessen, die praktisch ihr Klischee dargestellt haben. Die hätten auch ihren Referenten schicken können.
Jetzt wird in den letzten Wochen verstärkt, seitdem auch der Bundeskanzler bei TikTok ist, viel darüber diskutiert, dass auch da natürlich der Einfluss der Parteien mehr und mehr zunimmt. Die Medien wandern auch dahin, die Tagesschau ist zum Beispiel schon da. Entwickelt sich das Fernsehen dadurch automatisch auch in diese Richtung, dass man immer mehr auf noch kürzere Aussagen und kleine Clips eigentlich hinsteuert? Oder ist das schon was, was längst passiert ist?
Nach meinem Eindruck nehmen einige der politischen Protagonisten an linearen Fernsehen nur noch teil, um 7 Sekunden für TikTok zu generieren. Also die wissen ja auch, dass sie da eine Zielgruppe oder Zielgruppen erreichen, die 60 plus sind, die durchaus noch mal öfter zur Wahl gehen als andere vielleicht, die wichtig sind, aber dass sie eigentlich in dieser Sendung nicht jetzt als Sendung besonders bestehen müssen, sondern dass sie hoffentlich den Spruch raushauen oder die Kontroverse bekommen oder den Skandal kreieren, der dann durch Multiplikation bei Twitter und TikTok und mit Abstufung bei Instagram und ich glaube am wenigsten bei Facebook irgendwie Karriere machen wird. Ich glaube, dass die Frage sich schon ein bisschen umgekehrt stellt, welche Strategien haben die Parteien und Politiker, Politikerinnen in neuen digitalen Netzwerken und inwiefern können sie da Add-on, das alte Fernsehen, noch gebrauchen.
Das heißt, wenn jetzt Ihnen ein Senderoberhaupt doch nochmal den Auftrag geben würde, machen Sie mal Wahlberichterstattung für uns oder entwerfen Sie mal ein Sendungskonzept für uns, was würden Sie machen? Würden Sie einfach sowas wie Maischberger nochmal machen oder würden Sie was Neues versuchen?
Also ich glaube wirklich, dass ein zentraler Grundbaustein gut gemachtes One-on-One ist. Das hängt letztlich daran, dass die Ausnahmebegabungen, die das gut können, auch nach meiner Erfahrung, ich habe nun viel in der Richtung gemacht, die finden sie nicht an jedem Poller und in jeder Journalistenschule. Das muss man können und lernen können. Aber ich glaube, da ist am ehesten der Ansatz. Also diese Runden, wo dann 7 Splitterparteien sitzen und jeder darf 2 Minuten was sagen, da weiß ich nicht, was da außer Folklore und vielleicht ein paar skurrilen Eindrücken bei den Wählerinnen und Wählern ankommen soll.
Und würden Sie das auch als Moderator nochmal machen, wenn Sie jemand fragt?
Nee.
Warum?
Oh, das ist 30 Jahre her und es war für einen Bundesliga-Trainer ist es bestimmt gut, wenn er selber mal Bundesliga gespielt hat. Aber mit 60 sollte man dann nicht sagen, ihr seid alle so doof, meine Spieler, ich wechsle mich jetzt ein.
Friedrich Küppersbusch, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Gerne, macht's geil.
Von Prominenten wird er geliebt, von JournalistInnen gefürchtet. Der Berliner Medienanwalt Christian Scherz. Die HR-Journalistin Nora Binder hat ihn jetzt in einer einstündigen Dokumentation porträtiert, die, wie ich finde, sehr gelungen ist.
Wenn es Christian Scherz nicht gäbe, dann habe ich das Gefühl, dann gäbe es eine Art von Freiheit für Journalisten, die eben nicht mehr mit Recht und Gesetz in Einklang zu bringen ist.
Heute ist die Reaktionszeit manchmal nur 10 Minuten, 20 Minuten, vielleicht eine halbe Stunde, bevor ein Shitstorm über sie hereinbrechen kann.
Es ist so, wie er es auch sagt. Er ist so eine Art Notambulanz. Und manchmal dann hat man nur eine Stunde Zeit, um den Ruin eines Menschen irgendwie zu verhindern.
Das waren Günther Jauch, Karl Theodor zu Guttenberg und Giovanni Di Lorenzo. Man hört also, Binder hat viele Leute interviewen können, die mit Scherz zu tun hatten oder regelmäßig mit ihm arbeiten. Günther Jauch äußert sich sogar laut Doku erstmals vor der Kamera zu seinem Kampf gegen die Yellow Press. Seinem konsequenten juristischen Vorgehen gegen die verzerrenden Schlagzeilen der Klatschpresse gibt Nora Binder am Anfang ihrer Doku viel Raum. Das ist clever, denn natürlich sind wir hier klar auf der Seite des Prominenten, der mit Hilfe eines Anwalts um sein Recht auf Privatsphäre kämpft. Doch Binder blättert danach noch zwei weitere Fälle aus der jüngeren Vergangenheit auf, in denen es weniger leicht ist, Partei zu ergreifen und die deswegen den zentralen Konflikt von Scherz Arbeit gut illustrieren. Da ist einmal der Fall Rammstein bzw. Till Lindemann, in dessen Auftrag Scherz letztes Jahr gegen die Berichterstattung mehrerer Medien klagte. Mutmaßliche Opfer wurden juristisch gezwungen, bestimmte Aussagen über ihre Backstage-Erlebnisse zu löschen. Scherz sagt dazu:
Ich sitze hier nicht an meinem Tisch dem Mandanten gegenüber und mache eine moralische Bewertung, sondern ich sage, wenn du diese Fantasie hattest oder diese Gier hattest oder sowas, dann ist es erstmal dem Menschen eigen, dass er diese schlechten Eigenschaften hat. Und wenn es dann dazu führt, dass wenn ich dieses in mir trage und vielleicht auch in einem Fall ausgelebt habe, es sofort zu einer Vernichtung dieser Existenz führt, sei es durch Öffentlichkeit, dann bin ich der Auffassung, es ist falsch. So. Man könnte sagen, so einfach ist es eigentlich, ja. Und dann versuche ich, dem was entgegenzusetzen. Und ich finde, man muss Sanftmut und Gnade walten lassen. Es tut mir leid gegenüber Menschen, die Fehler machen.
Auf der anderen Seite steht der Fall Dieter Wedel, in dem Scherz wiederum die mutmaßlichen Vergewaltigungsopfer vertrat. Er unterstützte sowohl sie als auch die Zeit bis zum Tod des Regisseurs juristisch dabei, Wedels Verhalten öffentlich zu machen. Binder fragt gekonnt, wie geht das zusammen? Wonach entscheidet der Staranwalt, ob er auf der richtigen Seite steht, wie er es nach eigener Aussage versucht? Und zwischen den Zeilen schimmert durch, dass bei allen juristischen Konflikten und auch in dieser Doku natürlich einer immer profitiert, wie Medienjournalist Stefan Niggemeier auch andeutet.
Er wehrt sich ja gegen diesen Begriff des Promi-Anwaltes, was er aber meiner Meinung nach zweifellos ist, und ich glaube, er ist das auch doppelt. Er hat natürlich die ganzen Prominenten, die er vertritt. Und er ist selber inzwischen prominent. Und das ist auch nicht zufällig passiert. Ich glaube, da hat er auch sehr darauf hingearbeitet. Und er nutzt diese Prominenz natürlich auch.
Binder gelingt es gut, die komplexen Grauzonen von Scherz Arbeit und Prominenz herauszuarbeiten, ohne dabei zu viele eindeutige Schlüsse zu ziehen. Dazu hat sie eine bemerkenswerte Interaktion zwischen Scherz und seinem Freund und Mandanten Benjamin von Stuckrad-Barre eingefangen, wegen der sich die Doku ebenfalls lohnt. Ich persönlich hätte allerdings ohne den Hans-Zimmer-artigen, überdramatischen Soundtrack und die nebelumwaberten Symbolbilder leben können. Der Staranwalt, Christian Scherz und die Medien, ist eine Koproduktion von HR, MDR, RBB und ARD Kultur und seit 12. Mai in der ARD-Mediathek abrufbar. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn Sie Feedback haben, schreiben Sie uns doch mal an medien@epd.de oder hinterlassen Sie uns dort, wo Sie Podcasts hören, eine Bewertung. Wir freuen uns auch, wenn Sie Läuft persönlich oder auf Social Media weiterempfehlen. Wer uns folgen oder erwähnen will, findet EPD Medien auf X und LinkedIn, das Grimme-Institut auf Instagram, Facebook und Threads. Mich finden Sie auf all diesen Kanälen genauso. Wenn Sie die nächste Folge und alle weiteren nicht verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast am besten jetzt. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dahin gönnen Sie sich gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme Institut im Jahr 2024. Redaktion Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ritter.